Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. So, nach einer Folge Pause aufgrund des Future Classic Days sind wir jetzt wieder an Bord, Jens. Wie sieht's aus? Wie war deine Woche?
Spannend. Viel passiert.
Ja?
Ja.
Ein paar Produkte des Passierens habe ich hier schon in Augenschein genommen. Da können wir dann nachher drüber reden. Ein wunderbarer Daily ist dabei, finde ich. Ein Daily Oldtimer. Aber dazu gerne später mehr. Ja, die Woche und der Samstag, wir werden da noch mal ein Recap drüber machen über Future Classics. War ein cooler Tag, war total bunt. Resümee, Jens, so bunt war es an der Oldtimer-Tankstelle wahrscheinlich noch nie, ne?
Nee, war echt. Aber übrigens, heute ist ja R129-Treffen, aber es regnet wie Sau. Ich glaube, das spare ich mir, dahin zu fahren.
Ja, inklusive Dichtheitsprüfung, offizieller, ja. Dichtheitsprüfung.
Mhm. Nee, war ziemlich bunt und vielfältig und jung halt auch. Also auch das Publikum war dadurch natürlich komplett anders wie sonst.
Ja,
sonst,
das stimmt.
Tatsächlich ist es, wenn du am Wochenende oft zur Oldtimer-Tankstelle kommst oder auch in der Woche, gibt es so ein paar, die sind gesetzt, sind immer dieselben Personen, die mit ihren alten Autos kommen.
Ja.
Das ist halt so ein Oldtimer-Treffpunkt. Das ist auch so Oldtimerei und das war es jetzt halt nicht.
Nee, genau.
Jetzt war es halt Future-Classic-Rei. Ne? Also ich finde, ein Problem, übrigens auch in unserem Namen steht der Youngtimer
Podcast. Ja, finde ich auch immer, sehe
ich auch nicht so. Da muss man vielleicht nochmal drüber sprechen, weil ein Future Classic ist ja auch zum Beispiel, wenn ihr letzte Folge hört, der Yaris GR. Aktuell 2026er war dabei, hatte Lukas ja mit. Also der Future Classic beschäftigt sich ja mit dem Thema, kann ein Auto ein Klassiker sein, ja oder nicht? Ausgangspunkt ist aber nicht das Alter.
Genau, und was wir gemerkt haben ist, manche haben da tief in die Trickkiste gegriffen und haben sich aus ihrer Familie irgendein Auto geliehen, was jetzt ein Future Classic ist. Das kam häufiger vor. Also der ein oder andere hat dann halt überlegt, ja, womit fahre ich da hin? Naja, ich könnte meinen Porsche 996 nehmen, aber ich könnte ja vielleicht auch von meinen Schwiegereltern den Ford Fusion nehmen.
Genau.
Und der ist dann damit aufgetaucht. Also ja, das ist schon cool, finde ich. Und genau das meint man.
Hast du dich
ja
mit dem
damit
unterhalten, oder was?
Nein. Aber ich nur die Geschichte. Ja. Ist ja klar, mir ging es ja genauso, dass ich vorher überlegt habe, womit fahre ich da hin. Aber bei mir war es ja dann klar, ich kam vom Festival und ich wollte jetzt nicht noch einen großen Aufriss hin und her machen, um mein Auto da hinzustellen. Abgesehen davon, dass ich um 10.30 Uhr kam, um 11 Uhr ging es los und um 10.30 Uhr war im Grunde die Oldtimer-Tankstelle zu 80% belegt.
Ja, die war, das hat ja auch mal so durchgewechselt und so.
Genau.
War ganz cool, hört euch das dann bei Future Classic an, die Recap-Folge, die ist dann eine sehr schöne Zusammenfassung, haben wir schon aufgenommen.
Ja, genau.
Ja, die Woche war durch viele Sachen geprägt und Social-Media-mäßig und automäßig war die ja auch da an der Oldtimer-Tankstelle, haben wir viel darüber diskutiert, geprägt über diese GP-Performance-Geschichte.
JP.
JP, wie auch immer, ist mir auch scheißegal. Und ich habe da gar nichts zu kommentiert und gar nichts geschrieben, aber jetzt muss ich auch eine Sache mal dazu sagen. In der Automotor und Sport stand gestern online ein Artikel dazu, zu dem Thema. Und der hat mir wirklich aus der Seele gesprochen, weil diese ganzen Internetleute, die sich immer in dem, also JP Performance Instagram-Seite und so oder YouTube, da werden Millionen Klicks produziert, da wird Geld verdient. Und da sonnen sich viele auch in diesem Schatten natürlich ein bisschen mit oder hängen sich da hinten dran. Und komischerweise hat zu den Vorwürfen oder zu dem, was da im Raum steht, kein Mensch Stellung bezogen von denen, weil die wollen auch weiterhin Geld verdienen. Die wollen natürlich jetzt nicht, dass irgendwas abreißt und das führt dazu, dass man dann halt auch keine Haltung zeigt. Das war so der Kernpunkt von dem Text in der Automotor und Sport und das ist genau richtig. Haltung zeigen, ob gegen die Faschisten oder AfD oder auch gegen andere Geschichten gehört einfach zum Leben dazu, bei mir auf jeden Fall. Und ganz ernsthaft, auch diese weinerlichen Videos habe ich mir angeguckt von dem JP, wo er selber auch Dinge relativiert, aber ja auch zugibt, was passiert ist. Er hat halt seine Frau körperlich genötigt und geschlagen und nicht nur einmal. Und ganz ernsthaft, darum geht's, das ist der Punkt. Und das ist eine Riesensauerei und da muss man einfach dagegen sein, weil über die Frau spricht kein Mensch. Wie schlecht es der geht, die hat die nächsten Jahre Probleme damit. Ja? Und überhaupt über Gewalt gegen Frauen und in Familien, so ein Thema, was immer unter den Teppich gekehrt wird. Und ich habe mir auch viele Kommentare im Netz dazu durchgelesen auf den Seiten, wo das dann von irgendwelchen Arschlöchern relativiert wird. Wo dann steht,
ja, er macht ja trotzdem tolle Sachen.
Wer weiß, was die Frau vorher gemacht hat? Ach so, gibt es jetzt irgendwas, was eine Frau macht, was dazu rechtfertigt, die zu schlagen? Habt ihr einen an der Marmel? Was seid ihr für ein paar blöde Arschlöcher, echt? Ja, und ihr könnt hier auch auf dem Kanal abschalten. Ihr müsst mir nicht mehr zuhören in Zukunft. Wirklich, was ist so eine Sauerei?
Da habe ich Haltung überhaupt
kein Verständnis für. Jens, und dann gibt es ja so einen Typen, der sitzt irgendwo auf den Bahamas, ja, und wedelt sich da einen unter der Palme zurecht und macht einen auf Öl, ja, und ich mache jetzt mal alle meine Firmen zu. Alter, dann macht das halt so, der hat doch Millionen auf dem Konto inzwischen. Er hat doch nicht das Problem. Das Problem haben die 80 Mitarbeiter, die plötzlich keinen Job mehr haben hinterher. Ja. Und diese ganze Sache, das ist so eine gequälte Scheiße. Und er, verstehst du, und diesen Kernpunkt, dass er seine Frau verprügelt hat, darum geht's gar nicht.
Jens, aber das Thema Haltung zeigen, dazu würde ich auch noch mal was sagen, weil was mich am meisten irritiert ist, dass dann Menschen sagen, ja, wie du das wussten doch ganz viele schon vorher, denn das ist doch schon lange bekannt. Das ist das, wo ich sage, Alter, das heißt also, da gibt es viele Menschen, die haben halt ihre Schnauze gehalten, weil, wie du schon gesagt hast, die sind halt auch in dem Dunstkreis, genau, die sind damit unterwegs, da wird Geld verdient, das Thema läuft und dann ist gut. Dieser Personenkult, also abgesehen davon, mir geht ja nicht mehr über die Lippen zu sagen, ich habe, keine Ahnung, früher gerne PS-Profis geguckt oder so. Scheiß drauf. Das ist mir jetzt egal. Ja, nee, genau, darum geht es nämlich nicht. Sondern es geht einfach darum, dass es gar keine Legitimation gibt für das, was da passiert ist. Nein. Und dass er einem nicht leid tun muss. Er muss einem nicht leid tun. Warum soll er einem leid tun? Ja, aber es gibt Leute, die schreiben, nur weil er privat ein paar Probleme hat, muss er doch nicht seine Bude zumachen.
Alter. Was heißt denn privat ein paar Probleme? Ja. Das Krasseste, das habe ich ein paar Mal gelesen, ja, wer weiß, was die Frau gemacht hat,
Nee, das ist scheißegal.
Und
das
er Schlimme auch in seinem Video, so als Entschuldigung, ja, ich habe halt immer Probleme, ich verliere halt manchmal die Kontrolle. Alter, dann geh eine Therapie.
Ja.
Aber schlag nicht deine Frau.
Ja.
Ganz ernsthaft. Ja. Du blöder Sack, wirklich. Ja. Es regt mich so auf. Und dieser Artikel in Autodonsport gesagt hat, endlich mal, genau, das ist ja der Tenor da auch gewesen, dass die anderen, die alle in dem, der hat dann aufgezählt, mal mit ihnen, wie sie alle heißen, von keinem kommt man ein Statement, die sagen, ey, hier, also was der da gemacht hat, geht gar nicht. Nein, es will natürlich keiner Fans und Klicks verlieren auf den Seiten, darum geht's, sonst um nichts. Das ist eine Sauerei, ist das, eine Riesensauerei.
Ja.
Die arme Frau, weißt du, was soll denn das?
Ja.
Ey, du musst, mir fehlen ja wirklich die Worte, das regt mich so auf, das Thema. Ich finde das so eine Sauerei.
Ja, ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe das ja, dadurch, dass ich beim Festival war, so gar nicht mitbekommen und habe es mir dann am Samstag erzählen lassen. Und ich stand da ja und konnte das gar nicht glauben. Mal davon abgesehen, dass man ja irgendwie die Videos und alles auch sehen kann. Ich will und wollte das gar nicht sehen, weil ich muss gestehen, mir reicht das, wenn ich weiß, dass das echt ist und gut. Ich muss das dann nicht sehen, um das zu bewerten. Schlimm genug.
Also Hut ab übrigens vor den Werbepartnern, die sofort Reißleine gezogen haben.
Ja, alle.
Hier Porsche, BVB, wie sie alle heißen, sofort, zack. Ob es Klamotten waren oder so, direkt von den Homepages gelöscht,
Gottes
alles
Willen.
Weg, sofort, zack.
Ja.
Das ist Haltung.
Ja.
Weißt du, die verdienen ja auch Geld damit. Ja. Und das halt sagen, nee, damit nicht mehr, Sache erledigt.
Ja,
das
genau.
find ich mega. Ja, genau. Das finde ich gut.
Ja.
Aber diese ganzen Follower, die dann irgendwo stand jetzt, ja, und man will jetzt irgendwie so eine Demonstration, sie wollen sich da alle treffen und dann dafür demonstrieren und dass er da weitermacht. Sag mal, habt ihr einen an der Marmel? Seid ihr nicht ganz dicht?
Ja, wir machen jetzt weiter mit ohne Personenkult. Und,
ich hole mal tief Luft.
Ja, die Dose, die ihr eben gehört habt, das war übrigens eine Red Bull-Dose. Nicht, dass ihr denkt, wir hauen uns hier einen halben rein und lästern über JP. Ganz so hart ist es noch nicht.
Wir haben überhaupt nicht gelästert.
Nein, nein.
Sondern wir haben Haltung gezeigt.
So sieht's aus.
Also ich.
Also du. Du, ich, bei dem Thema, glaube ich, gibt es auch gar keine zwei Meinungen. Bei anderen Themen häufig auch nicht, aber naja. Also auf jeden Fall hat uns das natürlich schon beschäftigt. Man muss doch ein paar Worte darüber verlieren, dass so komische Stimmen dann tatsächlich im Umfeld sind. Wen wundert das am Ende? Das sind die gleichen, die eben sich darüber ärgern, dass sie selber manchmal keinen müden Cent in der Tasche haben, aber mit ihren Klicks natürlich dafür sorgen, dass andere dafür viel mehr haben. Spannend.
Keine Ahnung.
Naja. Whatever.
Ja, das ist ja übrigens das Perverse, dass mit deinen weinerlichen Videos, die dann irgendwie millionenfach angeklickt sind, er noch richtig Geld verdient hat.
Ja.
Das ist ja so die Krönung der ganzen Sache.
Ja, trotzdem, also Geld darf ihm auch nicht mehr helfen. Aus meiner Sicht ist das Thema durch, gibt es keine Entschuldigung für. Schlimm genug, dass das so aufgedeckt wurde und angeblich eben vielen schon vorher bewusst war. Schlimm genug, dass man da nichts machen kann oder nichts gemacht hat. Naja. Ja, wie kommen wir jetzt wieder zurück zu den schönen Dingen dieses Lebens, zu den schönen Nebensachen, nämlich alten Autos. Und eins ist hier, finde ich, das ist, finde ich, gar nicht mal so ein typisches Garage-11-Auto. Zum einen, weil Jens gar kein Fan der Baureihe ist. Zum anderen, weil so ein paar Eckdaten könnte man sagen, naja. Aber aus meiner Sicht einer der coolsten Daily und, glaube ich, auch ein Auto, bei dem mich interessieren würde, wie schnell er weg ist für den fairen Preis, für den du ihn nachher anbieten willst. Ein 123er Mercedes.
Genau, ein 280e, Baujahr 84, in Nautic Blau mit Velour Champignon, würde ich sagen, ne? Oder beige einfach nur.
Ja,
genau.
Ja, ja.
Mit elektrischen Fensterhebern, Tempomat, elektrisches Schiebedach, schönes Blaupunktradio aus 90er Jahren drin.
Genau, Metallic-Lackierung, Colorverglasung, natürlich bei dem Sechszylinder-Motor Servolenkung und solche Geschichten mit an
Keine
Bord.
Alus.
Nee, genau, die lackierten Rad. Deckel. Insgesamt ein Auto, ich bin ja, also mich reißt es immer auseinander beim 123er. Nun habe ich ja auch mal kurz einen gehabt. Ich habe viele Erinnerungen daran, weil mein Papa einen hatte und wir wieder mit nach Spanien gefahren, dass ich da hinten drin gesessen habe. Ein 280e ist natürlich so, das ist ja eh das letzte Aufbäumen der Baureihe gewesen 1984, bevor dann 85 der 124er kam. Und mit diesem alten Doppelnocker da drin, der ja so ein, ist einfach ein guter Motor, so, das muss man halt sagen, ist ein guter Motor, der läuft gut, der ist recht wartungsarm, der kann einfach viel vertragen und ist eben auch nicht so komplex wie ein Achtzylinder oder so, den es natürlich auch im 123er gar nicht gab. Aber der hat, und der hat wahrscheinlich auch noch keinen Cut, ne?
Nee.
Ja, also schön powersatt ohne Cut. Ja. Das heißt, 100, was haben die, 177 oder 185 PS?
185 hatten die.
Ja, 185 PS und das ist ehrlich gesagt in einem 123er natürlich so Ultimo ganz weit oben angesiedelt. Ja,
ja, auch weil, wenn du überlegst, das ist ein Auto, was irgendwie 1300 Kilo wiegt, ne?
Ja, und ich weiß ja noch, dass mein 250 Vergaser, der lief auch schon gut und auch ein 230e läuft wirklich gut. Aber ein 230e hat eben 50 PS weniger.
Ja.
Und deshalb muss man halt sagen, ein 280 ist ein richtig tolles Auto zum Fahren. Und diese Gesamtkonstellation eben auch mit dem hellen Velour da drin, dann dieser Nautic Blau, was auch so eine typische Farbe aus den Anfang 80ern. Also die gab es nicht Ende der 70er, die gab es dann noch bis in die Ende 80er hinein, gab es ja auch noch für den 124er. Das ist einfach schön, der sieht einfach schön aus, der war. Mhm. Und du kannst damit überall hinfahren, du kannst zu jedem Treffen fahren, du kannst damit überall normal vorfahren. Der lässt sich auch nicht im Stich, ehrlich gesagt. Nee, also
den habe ich vor 10 Jahren an den jetzigen Kunden verkauft.
Mhm.
Damals für 7.800 Euro.
Ja, cool. Ja,
7.900 sollte er kosten, kam von einem Doktor aus Wedel. Dieser Doktor hatte den Wagen 1990 gebraucht gekauft bei Mercedes-Benz in München. Also die Rechnung ist auch dabei. Mhm. Scheckheft ist lückenlos, geht eh nur bis 200.000, dann ist nämlich letzte Seite, ist Schluss. Mhm. Es gibt aber seit 1990, auch seitdem der Doktor den hatte, alle Rechnungen zu dem aus. Es gibt einen richtigen Ordner voll Unterlagen, alle TÜV-Berichte, es ist alles dabei. Der ist jetzt aktuell bei Aust gewesen vor ein paar Wochen nochmal zum großen Service, inklusive Zylinderkopfdichtung. Getriebe ist gespült. Also ist einfach nur, es ist nichts dran zu tun, einfach nur reinsetzen und fahren. Er ist 211.000 gelaufen inzwischen, insgesamt. Er ist immer gefahren und man sieht auch an den Rechnungen, es ist immer alles repariert worden halt. Da ist auch schon Karosserieteile geschweißt worden, er hat schon Rost gehabt. Es ist halt aber immer alles gemacht. Dann ist nochmal Kohlraum konserviert worden mit Mike Sanders und so weiter. Und also es gibt für alles Rechnungen auch. Und der ist halt in so einem Zustand, ja, da überlegt man, ist das Garage 11? Ja, nein, weiß man nicht. Also ist halt wirklich gebraucht, aber es ist halt tatsächlich nichts kaputt. Er hat zum Beispiel die allerersten Fußmatten noch unter den schwarzen, die originalen, und er hat ja auch einen hellen Teppichboden. Und selbst die sind aber auch nicht kaputt, die sind wellig.
Weil auch das Velour am Einstieg zum Beispiel, also das, was ihr bei vielen Autos auf den Bildern immer sieht, wenn da so die Fetzen fliegen,
gar nichts.
Überhaupt nicht. Also dieses Auto, das Auto ist halt so in so einem Zustand irgendwo bei einer 2 minus oder so. Vielleicht sogar gar eine 2.
Nee.
Aber vielleicht eine 3 plus?
Nee, 2 minus.
2 minus ist okay, 3 plus. Glaube ich auch.
So zwischen 2 minus und 3 plus wackelt er hin und her. So.
Ja, genau.
Aber er hat auch keinen Wartungsstau oder irgendwas. Ne? Und auch so in Details. Dieser jetzige Besitzer hat ganz toll auf Details geachtet. Da war eine Leiste kaputt und da wurde halt die Originalleiste besorgt für viel Geld, die unten am Schweller läuft. Und am Schweller wurde was geschweißt und danach wurde exakt in dem Farbton, wie es am Werk ist, in diesem Grauton, wieder neu lackiert. Und nicht 90% macht es ja in Wagenfarbe oder einfach schwarz hinterher. So.
Ja.
Also er hat auch ganz, ganz viel, er ist auch ein Autoenthusiast, er hat auch mehrere Autos. Er hat aber auch immer darauf geachtet, ja, es war kaputt, ja, es wurde repariert, ja, aber es muss so sein, wie es gehört. Und das beschreibt dieses Auto einfach. Hohe Laufleistung, aber es ist alles, wie es gehört und es ist alles repariert und er fährt und macht und tut und so. Und ich habe mir überlegt, man sollte ihn so für 14,9 anbieten.
Du, es gibt ja eh nicht viele 280er im Angebot und für mich persönlich zählt hier auch sehr stark das Thema Farbkombination, weil leider findet man gar nicht so viele schöne Autos. Und ich bin auch leider von dieser dritten Serie Stoff nicht der größte Fan, weil der wirkt im 123er einen Ticken zu modern. Ich mochte eher die mit Kunstleder und dann dieser Übergang, Karos. Ende der 70er und Anfang 80er. Das mochte ich gerne, diese Fischgrät, was er so drin hatte. Und von daher ist das hier mit Velour total wertig. Und jetzt muss man immer wieder sagen, das war damals eine gehobene Ausstattung. Ne? Also Metalliclackierung, Fensterheber und so, das hatte nicht jeder. Mercedes vor allem schon gar nicht.
Tempomat.
Genau.
Elektrisches Schiebedach, nicht mit dem Knebel.
Genau.
Ja, so. Das ist schon schön, die Ausstattung. Und auch innen drin war es schön, zum Beispiel das Holz und so. Ist nichts kaputt, ist nichts gerissen.
Nee, sieht gut aus. Sieht einfach gut aus.
Alles gepflegt. Ja. Alt, aber gepflegt.
Ja, ist aus meiner Sicht ist das was für jemanden, der sagt, pass mal auf, irgendwie suche ich ja einen Oldtimer, mit dem ich fahren kann, wo ich vielleicht auch bei jedem Wetter fahren kann. Mit dem Auto geht alles.
Ne? Nee, du kannst auch, das ist auch so einer, weißt du, dann hast du irgendwie einen, ja, der ist jetzt 57.000 gelaufen, ja gut, aber mehr wie 60 wird der nie auf dem Leben auf dem Tacho haben. Also ich passe da auf, dass ich den wenig fahre. Hier, ob der jetzt 211, 12, 13, 14, 15 oder 222 drauf hat, interessiert ja keinen.
Nee. Und wenn so eine, muss man ja sagen, wenn so eine Kopfdichtung, die wahrscheinlich auch...
Nicht das erste Mal, die ist schon in Rechnung, die ist schon mal irgendwann eine gemacht worden.
So, ja, gut.
Kühler ist neu.
Ja. In das technisch ehrlich gesagt, bei dem Motor, der ist unproblematisch. Der klingt schön, der macht auch Spaß, der hat eine sehr gute Laufruhe und ein sehr schönes Geräusch. Wenn du drauf guckst, denkst du, oh, okay, das ist aber auch noch richtig Motor, also ein richtiges Eisenschwein, ein Doppelnocker. Aber
ich finde, durch die Farbkombi wirkt der wirkt so ein bisschen exotisch. Also man würde den so eher irgendwie in Südfrankreich vermuten.
Ja,
oder
hast du recht.
So, oder in, das ist so undeutsch irgendwie. Nautic Blau mit hellem Velour. Und da war mitten in München, ne? So, kommt aus München das Auto.
Ja, ich muss echt gerade mal überlegen, wie typischerweise in Deutschland ein 280 damals ausgesehen hat.
Silber Metallic und innen drin schwarz.
Silber, schwarz, ja, stimmt. Stimmt.
So, oder ein
Grau. Ja, oder Silberdistel so. Vielleicht ja, auch mal.
Ja, da war aber schon zu spät für Silberdistel eigentlich.
Ja, gab es aber, glaube ich, noch. Ja, gab's noch? Nein, gab es noch. Achtung, Silberdistel gab es auch noch beim 124er.
Gab es noch.
Aber war nicht mehr en vogue.
War so nicht richtig. En vogue. Silber war ganz en vogue.
Ich weiß das noch, in Soltau, ein Bekannter unserer Familie, dessen Nachbar hat immer Mercedes gefahren und hat alle paar Jahre gewechselt. Und wir waren da in so einem Rhythmus drin, dass, glaube ich, 3 Autos davon dann nach Spanien gegangen sind. Und alle waren Silberdistel. Das waren 223er und dann ein 124er, 250 Diesel in Silberdistel. Auch den ich glaube, und manchmal weiß ich das natürlich dann nicht, weil das ist ja auch Ewigkeiten her, dass ich den Silberdistelfarbenen 250 Diesel in Spanien dort auf der Insel ab und zu nochmal fahren sehe. Weil so viele kann es dann auch nicht geben. Und das ist ja auch so ein Auto, muss man gestehen, egal wie viele Kilometer so ein Auto auf dem Buckel hat, die kannst du immer fahren. Der ist, verstehst du? Ja. Also so ein 124er in Spanien mit 250 Diesel, der sieht immer nicht mehr schön aus. Ne? Aber wenn du sagst, ich fahre den so lange, wie er fährt, dann wirst du ihn wahrscheinlich niemals erneuern müssen. Mhm. Das ist einfach so ein Wahnsinnsauto. Und dann aber auch innen, gab es ja damals, und das ist echt heute auch exotisch, innen grün, ne? Diesem dunkelgrün, ne? Das gab es aber 124er auch noch. Klar. Ist super selten. Konntest du auch eigentlich nur mit Silberdistel oder mit Weiß kombinieren?
Das Armaturenbrett war ja auch grün da und so.
Genau. Hübsch. Ja, schon cool. Und auch grün ist der Jaguar, der jetzt hier ist. Das Coupé, wir haben da ja drüber gesprochen. Ich mag das Auto einfach.
Also ist ein Jaguar XJS V12 Le Mans. Da gab es 2 Serien. Das ist die relativ unbekannte erste Serie, ist ein Sondermodell. Die wurden zum größten Teil alle in Benelux verkauft. Er ist auch eine belgische Auslieferung.
Mit dem vertikalen Rückleuchten noch.
Genau. Und das ist im 88er Modell, aber er ist 89 erst zugelassen, belgisches Auto. 2016 nach Deutschland gekommen. Und auch hier vom Besitzer, der ist wenig gelaufen, noch lang keine 100.000, aber trotzdem einmal alles schon gemacht komplett. Und für irrsinniges Geld konserviert worden gerade. Damit mit Lauren, der war bei der Wachsmafia auch. Und es waren so Probleme in der Behandlung hinterher, weil nichts nach dem Eisstrahlen nichts gehaftet hat in den Radhäusern.
Ah, die Geschichte. Ja,
Laurens ist verrückt geworden. Er hat sich 3-mal beschichtet und musste immer wieder alles runter. Und bis er drauf gekommen ist, dass wie so eine Art Lösungsmittelfilm da noch drunter war, der beim Eisstrahlen auch nicht weggegangen ist. Ganz merkwürdig. Also Laurens war verzweifelt. Es war auch eine ordentliche Aktion, die Konservierung hier. Und der ist halt von unten eisgestrahlt und konserviert. Und technisch ist eh alles gemacht. Also es ist ein Packen von Rechnungen dabei. Ich mutmaße mal, dass es vom Zustand mit einer der besten XJS ist.
Ja, der ist schon wunderschön. Also ich mag einfach diese Form, weil der ja noch wirklich so eine mega coole, flache Jaguar-Form hat. Als Coupé und dann überall so auslaufende Linien, diese... Ja, ich habe schon mal gesagt, diese Scheinwerfer vorne, die ja so wirken wie so ein Diamant-Baguette-Schliff, weißt du? Das ist irgendwie geil. Und was aber cool ist, wenn du dich da reinsetzt, und das war auch ein Spruch vorhin, den ich Jens gegenüber gesagt habe, wenn du alle Knöpfe ausbauen würdest aus dem Auto, die du so im Innenraum findest, und du würdest die auf einen Tisch legen und würdest einem Automobilspezialisten sagen, ordne mir diese Knöpfe alle einem Auto zu, also nicht einem, sondern jeweils dem Auto, dann würde man wahrscheinlich stundenlang beschäftigt sein und keiner würde drauf kommen, dass die wirklich zu einem Auto gehören, weil gefühlt ist jeder Knopf, auch wenn es ein Knopf, eine Wippe ist, also welche Funktion auch immer, ob das der Tempomat ist, dann die Fensterheber oder eben auch andere Dinge, die da im Innenraum eingeschaltet werden können, es ist kein Knopf wie der andere. Also sie haben auch eine komplett unterschiedliche Optik. Also du hast wirklich das Gefühl, dass die damals irgendwie aus so einem Auto-Zubehör-OEM-Zuliefererkatalog gesagt haben, ja guck mal, das nehmen wir und das nehmen wir und das nehmen wir und das nehmen wir und haben das dann auch alles so eingebaut. Ganz so war es natürlich nicht. Es hängt einfach mit diesen Baujahren zusammen. Aber das ist das, was bei diesen Autos so komisch nicht zusammenpasst. Du setzt dich da rein, der Automatik-Wählhebel sieht aus wie aus den 60ern, oder? Das ist ja wie kann man das beschreiben? So
eine Metallstange so ein mit 2 runden Hölzern
dran. Ja, so ein Hölzchen, aber auch so ein Hölzchen, nicht so.
Du, aber das, was du gerade beschreibst, das ist jemand, der sich aus der Mercedes-Welt da reinsetzt.
Ja.
Mercedes ist ja alles so ingeniert perfekt. Und er sitzt halt in so einem Jaguar und ist erstmal überfordert mit dieser Schalterflut, um die überhaupt zuzuordnen.
Ja.
Aber das ist halt so. Also das macht ja den Stil von so einem Fahrzeug heraus.
Ja, aber du weißt ja wahrscheinlich auch, was ich meine. Mhm. Dass eben auch beispielsweise bei manchen Rolls-Royce oder Bentley, die dann noch so ein Spittellenkrad da drin haben. Alles andere wirkt schon etwas moderner, aber irgendwie noch so ein komisches Lenkrad. Ja. Und hier ist das halt auch so. Du hast immer so das Gefühl gehabt, anders. Du musstest immer einen Kompromiss eingehen bei diesen Autos. Punkt. Du musstest bereit sein dafür, diesen Kompromiss
heute einzugehen. Auch. Ja. Heute musst du bereit sein, dafür 38.900 Euro zu bezahlen.
Das ist ein harter Kompromiss.
Ja, das ist nicht wenig Geld, aber A, ist der mega gepflegt, rostfrei, durchsichtig konserviert, technisch alles gemacht und dann ist noch ein Sondermodell mit Plakette auch. Das ist die Nummer 10 von den 65 gebauten. Und ich finde ihn auch hübsch, weil er in diesem Uni dunkelgrün ist, Racing Green.
Ja, klar,
und BRG hat dann goldene BBS-Felgen.
Ja, das super.
Mega, den Look finde ich mega.
Absolut.
Und das war damals, Jaguar hat ja in Le Mans schwer abgesahnt mit dem, ich weiß nicht, hieß der C15 oder was, keine Ahnung, mit diesem Rennwagen.
Ah ja, dieses super coole Teil. Ja, stimmt.
Und deswegen gab es halt dann Le Mans Sondermodelle, 2-3 Stück, ne?
Ein Auto übrigens, was ich auch auf dem Future Classics Treffen gesehen habe, bei dem man auch, das passt gerade so gut dazu, weil ich heute Morgen auch genau das Auto, ob es jetzt nun genau der war oder nicht, es ist heute einer eingestellt worden bei eBay Kleinanzeigen. Ich weiß nicht, hast du den gesehen auf der Oldtimer-Tankstelle?
MGR V8, ja, habe ich
gesehen. Ja.
Ist das der?
Weiß ich nicht. Nee. Auf jeden Fall ist das einer, der hier in Briedlingen angeboten wird. Ein Linkslenker.
Ein schräges Auto.
Ja, das wollte ich gerade, aber wir haben noch nie darüber gesprochen. Das ist deshalb ja schräg, weil das ist ja ein kleines Auto, Größe wie MX-5.
Nee, ist eigentlich ein MGB, den man mit aller Gewalt hat zu modernisieren.
Ja.
Da hat man mit aller Gewalt einen 18er reingequetscht, diesen V8, der eh überall reinpasst. Der ist ja gar nicht so groß. Und dann schwer ist er auch nicht, weil er aus Leichtmetall ist. Und dann hat man die Front vorne verlängert und so irgendwie alles ein bisschen modern, dickere Plastikschürzen dran gebastelt. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es ja ein MGB, das ist ein ganz kleines Auto.
Ja, eben. Ja, eben. Ja. Und das dann mit 8-Zylinder. Hast du sowas schon mal gehandelt? Ich finde, sowas gehört hier auch mal her.
Nee, ich habe ein Coupé mal gehandelt. Es gab mal ein MGB V8 Coupé.
Ja, das weiß ich. Die kenne ich, ja.
Den habe ich gehandelt, meinen blauen.
Ja.
Das so ein MGR V8 habe ich noch nicht gehandelt. Würde ich aber auch machen. Wobei den Markt als eher schwierig einschätze, aber ich finde irgendwie ganz cool. Das ist so, da hat total Nagel im Kopf, das Auto.
Ja, also und ja, genau. Und ich finde, bei dem Auto, glaube ich, um das zu erklären, das Auto ist ja von 1994, dieser hier. Also eine Zeit, in der das Auto auch schon optisch komplett alt wirkte, ja. Aber man hat das sehr modernisiert. Das Cockpit ist irgendwie echt nice, weil das so ein Armaturenbrett ist mit einem gesamten Schwung von links nach rechts mit den Rundinstrumenten und eben diesem V8 und dann geschaltet. Ich meine, dass sowas auch irgendwie vom Fahren her bestimmt Spaß macht und nett klingt, ist, glaube ich, sicher.
Ja.
Insbesondere 1994. Aber das war so ein bisschen so ein Konkurrent zum TR8. Ist richtig, ne? Der TR8 war auch der mit 8-Zylinder, ne? Der TR7 mit 8-Zylinder.
TR8 war der, genau.
Genau.
Ja, könnte man, ja, der war, ja.
Ein bisschen früher war der TR8.
Der war, ja.
Ja.
Ja, ist die gleiche Idee, die dahinter steckt.
Ja, genau.
So, der TR8, ja, ist auch der gleiche Motor, mehr oder weniger.
Ja.
Ja.
Und weißt du, was mir dazu eingefallen ist? Und weil zu unserer Borgward-Folge bei Future Classics hatte mir jemand geschrieben, naja, das hätte ja gut gehen können. Bei MG hat das ja auch geklappt. Und da habe ich so gedacht, boah, finde ich richtig schwierig, den Vergleich mit MG. Weil MG hat nicht geklappt, weil sich die Menschen an MG erinnert haben oder die Marke kennen, sondern weil der erstens billig ist. Und zweitens ein Design hat, was einem bekannt vorkommt, weil der erste MG, der ja auch recht erfolgreich war, sieht ja im Grunde aus wie eine Kopie vom GLC. So. Und ich weiß nicht, ob man da sagen kann, das hat geklappt, weil ich finde es immer lustig, wenn, also manche Dinge funktionieren natürlich über den Preis, das ist ja klar. Ne? So, wenn du das Gefühl hast, du kannst ein Auto kaufen, was genauso aussieht wie der GLC, aber die Hälfte kostet, ja, dann wird das irgendwie klappen, aber ob das dann die DNA, ob das mit der DNA von MG zu tun hat, ganz sicher nicht. Weil an MG hat man zuletzt ja auch keine Wirklich? Also
ich war entsetzt, wie ich das erste Mal einen chinesischen Elektro-MG gesehen habe.
Ja.
Ich war komplett entsetzt. Weil Markenlogo und das, was ich gesehen habe, hat nichts miteinander zu tun gehabt für mich in meiner Welt.
Ist so, ja, genau. So. Ja.
Und aber mit Borgward kann man es nicht vergleichen, weil es hat ja geklappt.
So, ja. Ja, abgesehen davon, was mich halt irritiert hat, und ich habe das in der Borgward-Folge auch gesagt, für diejenigen, die nicht gehört haben oder nicht bis zu Ende, was richtig hart irritierend ist, ist, wenn du dann irgendwann Wikipedia fragst nach Borgward und der erste Beitrag, der dann kommt, ist über den neuen Borgward. Wo du dann denkst, um Gottes Willen, es müsste eigentlich eine andere Reihenfolge sein. Also ja, weil wenn du über Borgward was wissen willst, dann gibt es eine ganz lange Borgward-Geschichte, die auch echt cool ist und interessant ist und auch besonders ist. Und dann gab es eben diese kurze Geschichte mit diesen komischen Autos. Und dass die jetzt sich nach vorne rückt, weil sie aktueller ist, ist irgendwie, das ist in meiner Welt so, aua, tut weh. So. Naja, nee, aber ich finde, mit so einem Jaguar, da musst du auch reinpassen. Ne? Also ich finde, bei einem 123er 280e, da gibt es viele Menschen, die man sich da drin vorstellen kann. Aber bei einem Jaguar Coupé in British Racing Green mit beigem Leder, da musst du schon so ein leicht anglophil angehaucht sein.
Ja, musst du ein Brit-Car-Lover sein.
Ein Brit-Car-Lover, oh. Ja, werden auch weniger, ne? Tja.
Keine Ahnung.
Bist du ein Brit-Car-Lover? Warst du es mal?
Nee, aber Sympathisant. Nee, ja, ich, ganz ehrlich, also.
Sympathisant für Minderheiten, ne?
Ja, ich finde, es gibt viele englische Autos, die ich irgendwie gut finde. Auch hier den Phantom Plus Princess, der jetzt gerade bei mir steht. So sind so viele skurrile Geschichten, die sich da geleistet haben. Oder hier von dem Kollegen da, der Allegro. Der senffarbene mit dem braunen Dach, das ist ja ein Traum, das Auto. Es ist so, ich finde es total cool und ich mag auch die ganzen alten Minis ganz gerne, auch die Abarten davon. Mhm. Besonders solche Sachen wie, die haben ja auch früh mit Tuning angefangen in England, wie es dann so Luxus-Minis schon in den 70er Jahren gab von Wood & Pickett, die dann vorne hochstehende, waren in Automotorensport damals, in den 70er Jahren sogar ein Bericht, Wood & Pickett Mini und der hatte dann vorne die Strichachterlampen hochkant. Weißt du, so.
Geil.
Du sagst, Alter, und innen drin alles in Leder, Holz und so vollkommen abgedreht halt. Das mochte ich immer, dieses Schrullige. Mhm. Was ich nicht mag, sind so diese, ich kann es von dem E-Type nichts anfangen. So diese feinen englischen Autos, mit denen kann ich nichts anfangen. Sondern mit den Skurrilen kann ich was anfangen. So, wollen wir es mal so ausdrücken. Und auch so ein Rolls-Royce sagt mir irgendwie wenig. Und so ein Bentley stehe ich auch immer nur, sage ich, ja, schön, dass das gibt. Rolls-Royce mochte ich auch immer, witzigerweise, den keiner mochte, den Camargue.
Ja.
Der Pininfarina-Karosserie. Ja, ja. Total geil. Ja, so.
Gut, das war ja auch ein untypischer, muss man sagen. Das ist so ein bisschen, der Camargue ist so ein bisschen untypisch, genauso wie ein Volvo Coupé untypisch ist. So.
Von der Sache her meinst du?
Ja, von der Sache her. Ne? Aber ich finde mittlerweile Rolls-Royce, ich muss ja gestehen, jedes Mal, wenn ich so ein Auto im Straßenverkehr sehe, also jetzt nehmen wir mal an, eines der aktuelleren Modelle so der letzten 15 Jahre, ne? Dann zuckst du immer zusammen und denkst, boah, wer hat heutzutage die Eier, mit einem Rolls-Royce zu fahren, weißt du? Weil das so nach außen, ist das so ein hartes Statement, ja, so. Das ist ja wirklich eigentlich zwei drüber im Verhältnis zu anderen.
Nur immer Rolls-Royce gefahren, ne?
Ja, das passt ja.
Ja,
ne?
Ja, das sind gute Autos, so, das war seine Antwort,
das
ne?
Das passt ja, ne? Ja. Wobei, der hatte auch einen 7er BMW 38, ne?
Ja, ja. Ne?
Und trotzdem, also ich finde die Autos mittlerweile auch cool, weil sie die haben so ein hartes Schurkendesign, finde ich immer.
Jetzt?
Also eins der wenigen Autos, die, wenn die in Schwarz ankommen, denkst du,
ja, so ein Rolls-Royce
Gottes Willen.
So ein Spectre.
Ja.
So, wo du sagst,
ja, genau. Denn? Oder? Der ist schon bedrohlich mehr. Ne?
Ja, ja.
Also
ja.
Diese Eleganz ist da nicht so vorhanden in der
nicht
Art
mehr.
Und Weise, auf eine andere Art. Ne? Das ist ja insgesamt so, dass heutzutage, und wahrscheinlich ist das auch wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Evolution, wer hat heute viel Geld und zeigt es, und wer nicht. Ja? Und es gibt viele Menschen, die viel Geld haben, aber die würden sagen, um Gottes Willen, nein, ich fahre doch nicht mit dem Rolls-Royce vor. So, also nein, ne? Nein, nein, nein. Und ne, das, da hört der Traum bei was anderem auf, weil
ja,
die sagen...
Ja, wie zum Beispiel der IKEA-Gründer, der Ingvar Kamprad, der ist sein Leben lang Volvo 240 gefahren, Kombi. Ja, das war sein Auto, Punkt, aus, Ende, Sache erledigt,
ja.
Fährt. Da gibt es auch dieses Video von den Formel-1-Fahrern, die da alle sitzen und interviewt werden, was sie für Autos haben. Ich weiß immer gar nicht, wer das ist.
Ja, stimmt,
ich kenn die
stimmt,
Namen alle
stimmt,
gar nicht.
Stimmt, stimmt.
Und dann sagt der Nico Rosberg, wird gefragt, ja, El Pagodi. Ja. Und dann sagt er neben, ja, und mehr. Und der andere hat irgendwie ein F40 und ein LaFerrari. Und der andere hat auch ein Ferrari. Und der eine Fahrer, ich weiß den Namen nicht, der wird gefragt, er nur, I drive a Golf. Das ist die Antwort, Sache erledigt. Ja. Wahrscheinlich stimmt, wahrscheinlich hat er irgendwie einen Golf 4, seitdem er einen Führerschein hat. Das war's.
Ne? Ja, ich glaube, interessant wäre ja wirklich, wenn man, nehmen wir mal an, man könnte sich aus dem Regal, also man hätte, stell mir vor, das Leben wäre folgendermaßen, jeder hätte das gleiche Startkapital, relativ viel, und du könntest in der Wertigkeit dir aussuchen, wie viel du für dein Haus, wie viel du für dein Auto und für andere Dinge des Lebens ausgeben würdest. Ja. Ne? Und da sind die Menschen halt komplett unterschiedlich unterwegs. Manche würden in das Regal so greifen, andere so, manche würden pragmatisch nachdenken,
ja,
ganz
das
unterschiedlich.
Das ändert sich aber über die Jahre. Wenn man älter wird, also ich sehe das an mir, dann verändert sich die Sichtweise total.
Ah, oh, weiß ich nicht.
Doch, total.
Ich hoffe, dass ich ja irgendwann älter werde, was das Thema angeht.
Nee, das insofern, guck mal, ich habe allen Scheiß gehabt, Porsche, was ich wollte, tralala. Gut, Ferrari 400 habe ich nie gemacht, aber ansonsten habe ich das ja alles abgefeiert. Und ich habe einen Riesenspaß, in so einer A-Klasse rumzufahren. Oder in so einem einfachen Auto. Mich interessieren nur noch diese einfachen Geschichten. Oh, der Stefan Schmidt, der hat gerade dieser Peugeot-Kombi, macht mich total
verrückt. Der 405 Break.
Ich wusste ja, dass er den hat.
Ja, ja.
Den hat er von einer alten Dame, hat er sogar geschrieben, irgendwie für 2.000 Euro gekauft. Ja. Und hat er irgendwie weit über 5.000 reingesteckt in das Auto und gibt ihn zum Selbstkostenpreis jetzt ab. Ja. Mhm. Dieses Auto ist ein 405 Diesel. Kombi, so ein Kombi ist ja ultra selten. Hast du so ein Kombi mal gesehen?
Ja.
Ich kann mich auch immer nur an Limousine eigentlich erinnern.
Ja, die meisten wissen nicht mal, dass früher bei Peugeot der Kombi Break hieß.
Ja.
Punkt.
So, und das sind
also,
405 Kombi in so einem einfachen
Break.
Ein Uni dunkelblau ohne Extras.
Mhm.
Ja, also Plastikradkappen.
Mhm. Die Scheiben sind klarer als klar. Man ist innen sogar heller als außen.
Du meinst nicht, dass sie getönt sind? Glaube ich schon. Mhm. Da hat er nur die Dachantenne.
Ich meine nicht.
Dann wurde ein Gellhardt-Radio nachgerüstet. Gibt es die Betriebsanlage?
Ja, auch das, ne, Gellhardt, also nur für die, die es wissen.
Neckermann war das.
Das, ne? War damals, also das war damals so nicht das allergünstigste Radio, aber auch lange nicht teuer.
Und das allergünstigste war Autosound.
Und immer mit so, und Gellhardt war immer so, das war so ein grauer Kunststoff mit orangen Beschriftungen.
Das, genau. Jetzt sieht man das Radio hier nicht, weil der 405er eine Blende hat komplett.
Jupp, richtig.
Ist zu alles. Und du siehst diesen Innenraum, dieses einfache Zweispeichenlenkrad und diese einfachen Armaturen und dann nur die allernotwendigsten Knöpfe. Also das ganze Auto besteht aus dem Notwendigsten.
Ja.
Hat natürlich keine E-Fenster, kein
gar
nichts.
Ja, ja, ja.
Hat einen wunderschönen Sitzstoff. Also der Stefan hat so eine Detailaufnahme gemacht mit so kleinen hellblauen, grünen und roten Fäden eingewebt.
Ja, ja.
Der Wagen hat eine Traumform. Die Form ist auch so modern, dass man Schreck kriegt, wenn man hört, dass das Auto 1987 auf den Markt kam, vor ungefähr 40 Jahren.
Ja, die Form damals von dem Peugeot, die war unheimlich gut. Also die Scheinwerfer, nee,
man
alles,
hatte
diese,
ja,
diese gesamte Integration.
Mit Pininfarina in der Zeit.
Genau.
Und es ist mehr oder weniger ein Pininfarina-Design.
Und jetzt, Achtung, finde ich, das Design ist eben nicht nur außen, sondern auch das Armaturenbrett und so weiter war gut designt.
Ja gut, das ist schon eine Facelift-Variante.
Ja.
Das erste Armaturenbrett ist noch ein bisschen witziger.
Ja, richtig.
Weil das oben so einen eckigen Block hat, wo so diese,
wo zwei diese Lüftungsdüsen, genau,
so,
genau.
Das ist hier schon ein bisschen runder und so weiter.
Ja.
Und auch sehr geil gemacht ist diese Heckstoßstange beim Kombi. Weißt du, diese Lippe, die nur unten so rauskommt und so rumgeht.
Ja.
So,
ja, ja.
Und der ist in seiner Schlichtheit. Ich habe mir die Bilder jetzt tagelang angeguckt. Das ist so geil, das Auto. Und sowas holt mich total ab. Total.
Ja.
Also wirklich, Stefan selber hat sich versucht, schon ein Argument zu geben, damit irgendwie nach Frankreich zu fahren und Weinkisten zu holen. Ja?
Ja.
Steht ja auch in dem Text drin, was man dann wieder nicht macht. Und ich brauche auch keinen Kombi jetzt. Ich brauche dieses Auto nicht.
Du brauchst auch keinen Wein.
Aber
aus Frankreich
nicht. Er ist einfach wunderschön von außen. Auch dieses Uni-Dunkelblau macht natürlich viel aus, weil das so eine Eleganz hat automatisch. Dann ist der aus erster Hand, der Wagen. Hm. Die Story ist ja auch geil. Und er ist durchrepariert. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, in den Listen kostet so ein Top 405 3.000 Euro, der kostet ja 7.890, das ist ja viel zu viel. Naja, aber ist ja Quatsch, weil der für 3.000 ist ja nicht fertig. So. Der ist jetzt fertig und der war auch lustigerweise, ich kenne die Werkstatt, Ritter heißen die. Machen
ah ja, Ritter Classics.
Ja, Ritter, ja. Der hat ja bei mir einen Volvo gekauft, mal, einen 740er, den fährt seine Frau. Mhm. Tolle Werkstatt, die machen tolle Sachen, habe ich auch. Der hat mir mal sehr geholfen mit dem 500e, mit dem einen, den ich in die Richtung verkauft habe auch. Mhm. Und da weiß man halt, das Auto ist auch qualitativ toll durchrepariert. Ne? So, Punkt. Und das macht mich krank, dieses Auto. Ich habe weder den Platz noch das Geld einfach so übrig, um mir noch ein Auto zu kaufen wieder. Aber weißt du, wie ich meine? Das ist so diese Schlichtheit.
Ich weiß, wie du meinst. Ja, natürlich weiß ich, wie du meinst. Weil ich jeden Tag muss ich mich eigentlich, normalerweise müsste ich
mich. Das ist einfacher.
Müsste ich mich zwingen. Normal müsste es so sein, dass sobald ich eBay Kleinanzeigen öffne, gehen 100 Euro auf ein Konto, an das ich niemals rankomme.
Naja, genau.
Am besten auf das, weiß ich nicht, Knacks-Sparbuch meiner Tochter. Genau,
ich habe ja diese Woche mir übrigens einen Volvo 240 angeguckt. Ja. 240er Limousine, erste Hand sozusagen.
Du mit deinem 240er Volvo.
In Hellgold Metallic, Baujahr 89. Den hat der Erstbesitzer selber im Werk in Göteborg abgeholt. Die Papierbilder, das ist alles dabei, alles dokumentiert, komplett, alles checkt, alles, die ganze Story. Der ist komplett im Erstlack. Nur der Kotflügel auf der Beifahrerseite wurde 1993 getauscht. Da war der Nachbar gegengefahren, gibt es natürlich Unterlagen zu. Ist dann auch nur im Erstlack, ist auch ganz dünn, aber der ist halt getauscht. Sonst ist der unfallfrei, der Innenraum ist neuwertig von dem Auto. 120.000 Kilometer gelaufen. Und Vater ist vor 20 Jahren gestorben, Sohn hat den Wagen behalten. Der Wagen hat bis heute ein DIN-Kennzeichen. Und ein fantastischer Zeitzeuge auch mit, ja, so geil. Hinten zum Beispiel, der hat ja keiner gekauft eigentlich. Es gab dann auch hinten bei Volvo so eine Blende zu kaufen, die Fortführung der Lampen unter dem
Nummernschild. Ach so, ja, das, was man so früher gerne gemacht hat, Ende der 80er.
Ja, so komplett durch. Ne? Ja, das hat er, dann hat er das Volvo Momo Roma Lenkrad drin, in alles wie neu, so ein Lederlenkrad.
Ist das so ein Vierspeichenlenkrad?
Nee, ist ein Dreispeichen.
Ah, okay.
Dreispeichenlenkrad. Das kostet gebraucht mit abgenutztem Leder 400 Euro bei eBay Kleinanzeigen, ganz selten. Mhm. So eine rote Naht innen drin mit so einem Volvo-Schild. Und der Besitzer jetzt, der Sohn, kann es nicht mehr nutzen, weil er zum Teil auf einen Rollstuhl angewiesen ist und mit dem Auto einfach nicht mehr klarkommt, weil wo soll der Rollstuhl hin? Brauchen wir Hilfe und einen zweiten Mann dazu? Mhm. Und er hat lang mit sich gehadert und war der halt zu verkaufen. Und ich sollte den eigentlich in Kommission verkaufen, aber das dann mit ihm so ein bisschen gerechnet auch, was kostet das denn? Was muss man noch machen an dem Auto? Und dann habe ich ihn halt gekauft.
Ja. Und dann herzlich willkommen in meiner Welt.
Jetzt wird er in einen Garage 11 Zustand versetzt und dann kann man den wieder hier kaufen.
Weißt du, das Witzige ist, dass diese 240er, man hat bei dem Modell hat man immer das Gefühl, wie bei manch anderem auch, wenn die Hersteller den wieder bauen würden, dann würde der auch wieder funktionieren.
Also so war das doch damals.
124er auch. Die haben ja nicht aufgehört, ne? Die haben immer nicht aufgehört, den zu bauen. Ne?
Volvo hat aufgehört und dann hat der italienische Markt wieder am lautesten geschrien, das kann nicht sein, warum baut denn keins? Und dann wurden, ich glaube, die haben zweimal oder so die Produktion wieder gestartet, dann doch wieder welche gebaut.
Aber vielleicht gibt es ja die Formen irgendwo noch, ja, weißt du, was du nur so die Dampfmaschine wieder anwerfen.
Ja, das ist so, weißt du, so eine, ich bin ja auch so ein Volvo-Mensch, wenn du in so einer 240 Limousine sitzt, in so einer späten Variante, außen ist der Hellgold Metallic mit grauem Velour innen drin.
Das ist aber geil.
Traumfarbkombin.
Das ist geil, ja. Hammer. Das ist so richtig. Das ist so.
Ja. Das hast du noch nie gesehen in der Farbkombi.
Nee.
Lustigerweise ist aber in dieser Farbkombi genau von der Seite abgebildet auf der Betriebsanleitung aus dem Jahr und auf dem Prospekt. Das ist so die Prospektfarbe gewesen.
Ja, ich bin ja ein riesen Goldfan. Ich finde, dadurch, dass die Farbe halt so lange so verschrien war, logischerweise, sind das die Autos gewesen, die als erstes auch weg vom Fenster waren, weil die so billig waren, dass sie irgendwie zu heiß
waren. Und das Interessante ist, dass der Wagen ist, dass eine Werksauslieferung war, ist es so ein Tourist- und Diplomatic-Sale. Mhm. Und der wurde cool dann natürlich auch in Schweden produziert, nicht in Gent montiert. Ne?
Mhm. Kommt auch noch dazu. Sieht cool aus. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ja, ja, stark.
Ja, guck mal hier, das Kennzeichen alleine, ne?
Ja, AW1521.
Ja, aber das geil. Ist DIN-Kennzeichen.
Ja, es sieht einfach toll aus. Wisst ihr, was das Witzige ist? Wenn du das Bild so von vorne siehst, gerade was du mir eben gezeigt hast, selbst das DIN-Kennzeichen, die DIN-Buchstaben sind ja eckiger als die jetzigen. Das passt alles so komplett zusammen. Ja, und diese Heckblende hinten, ist schon ganz geil.
Und diese ganzen Details machen den ultra besonders.
Ja.
So im Ganzen denkst du dir, what?
Ja.
Weißt du?
Ja, mit diesen, auch mit diesen, ja, mit diesen Auspuffrohren, die da so rausstanden bei diesen Autos immer, ne? Ja. So hardcore.
Römer Lenkrad.
Ja, schön. Also sieht gut aus. Oh, sogar diese das Soundsystem drin, oder?
Ne, das sind original Volvo-Lautsprecher.
Aha.
Aber da hat er ganz geil ultra hochwertige hintergebaut.
Ah, okay.
Ja, also die Abdeckung ist original Volvo und darunter sind neuere, also bessere. Dann hat er Niveauregulierung, ist auch ganz geil.
Ja.
Und die hat dann. Die Schaltung dafür ist eine Mittelkonsole mit so zwei kleinen Fenstern, wo du das dann siehst, also wo so ein Niveaubalken hoch und runter läuft. Ein
Ach, tatsächlich? So wie so eine Wasserwaage?
Ja, ja, richtig cool.
Ja, geil.
Richtig
ja, da cool. Weißt du auch, wenn es kaputt ist.
Ja, richtig cool.
Ja, cool. An der Stelle muss ich mich nochmal bedanken bei einem Hörer, Dirk Pauls. Der hat mir neulich geschrieben und hat gesagt, er hat noch ein paar Sachen gefunden, die er mir gerne schicken würde. Hat dann auch nochmal zweites Mal nachgefragt, ab welcher Menge meine Frau denn meckern würde. Habe ich gesagt, ich bin easy mit meiner Frau.
Dirk Pauls kenne ich doch.
Ja, ich bin easy, habe ich gesagt, mit meiner Frau. Ist alles gut, kannst du schicken.
Die wohnt woanders.
Ja, die ist ausgezogen, ist platt. Ja, was soll ich sagen, genau. Und er hat mir tolle Sachen geschickt, unter anderem eben auch die Pressemappe vom damaligen Maybach 5762. Muss ich auch sagen, ne? Eigentlich müsste ich die ja haben, aber habe ich halt nicht. So, ich habe damals halt angefangen, ich glaube, alles Mercedes-Material habe ich um mich herum gehabt. Aber ist doch klar, dass mir vor 25 Jahren nicht eingefallen ist, von jeder Sache was wegzulegen, leider. Und jetzt sind die Sachen alt. Aber was da auch dabei war, sind sehr viele Autozeitungen, also Autozeitung. Ne? Mehr hieß die ja nicht. Auch immer, finde ich, ein schönes, aber so ein bisschen in zweiter Reihe stehendes Magazin über Automobile. Und davon so aus Anfang der 80er Jahre. Und hier ist ein Exemplar, total cool, vom 10.05.82. Die Titelstory da ist Edelautos kommen. Alle Tuner in Deutschland, Schönheitskuren für jeden Geldbeutel, Adressen, Preise und Spezialitäten. Und abgebildet ist dann ein Abt Golf, der offen gestanden, ich hatte den nicht so breit in Erinnerung, wie er hier unten abgebildet ist. Der ist ja richtig breit.
Der ist ja auch verbreitet, ne?
Genau, ja, ja, klar. Dann ist da der Buchmann Polo, auch der war cool, den gab es ja auch immer in dem im Quartett. Der war richtig, also der war
der hat ja der so Traum, leicht, ne? Eckige Verbreiterung.
Genau.
Und dann die Golf Pirelli Felgen drauf.
Ja.
Und auch vorne hat er so einen eigenen Kühlergrill gehabt und so. Buchmann Polo ist ziemlich cool.
Also Buchmann Polo wäre auch echt nochmal was für hier, ne? Ja, genau, wo denn, ne? Genau. Wo soll das herkommen? Und dann ist da drauf ein Zander Mercedes 500 SEL. Und dann aber auch so, wenn man das so sieht, 82, so war halt der Hardcore-Zander irgendwie. Also Schweller, Frontschürze. Dann SEC-Haube, aber auch wirklich SEC-Haube, also sprich, der Grill verläuft in die Haube und nicht irgendwie hier so rangelötet. Ein Spoiler hinten drauf.
Aber oft waren da drunter noch die Original-Scheinwerfer dann. Wenn du aufgemacht hast, hast du trotzdem die.
Ja, sind hier auch. Sind hier auch. Hier sind die Limo-Scheinwerfer.
Ja, genau. Man hat ja nicht die SEC-Front umgebaut, nur die Haube.
Genau, da musstest du nämlich deinen Nebelscheinwerfer entweder deaktivieren. Idealerweise hast du einen Nebelscheinwerfer unten eingebaut, genau. Das ist umgelenkt, oder aber du musstest sie innen abkleben, damit sie nicht durch deine SEC-Haube durchleuchten. Genau. Was sicherlich auch ein cooler Effekt war. Und geil ist auch hier der Tester da drin, weißt du, das ist so ein bisschen Uli Putowski-Style, Oberlippenbart und Mini-Pli. Passt irgendwie geil dazu. Und der auf dem Bild hier ist übrigens auch, ich würde sagen, der ist auch Nautic Blau. Und was damals schon, guck mal, was sie damals, was sie eliminieren mussten. Guck mal genau hin. Der hat eine Wischwaschanlage, aber sie haben die Wische abgebaut, weil die natürlich keinen Platz mehr haben bei der SEC-Haube.
Wie wieder hängen bleiben in der Haube.
Geil. Also, ja, es ist irgendwie, wenn du das heute sehen würdest, würdest du sagen, ist ja billig gemacht. Damals, 82, war das halt das, was sie gemacht haben.
High-End.
Tuning halt, ne? Ah, großartig. Also, das ist meistens, ich kann das wirklich nur empfehlen, blättert in diesen alten Zeitungen und wenn ihr das doof findet und sagt, das will ich aber nicht,
das der Karma,
dann packt
X1
sie in einen Karton und schickt sie mir.
Das ist der Karma X1 Polo da unten, ne?
Das ist der Karma X1 Polo. Oh, sehr tief hinten und dann noch mit diesem geil und alles in weiß mit so einem Dekor. Wahnsinn. Ja, was alles, auch da, ne? Ja, so ein Polo-Steilheck ist ja eigentlich das Auto gewesen, was so diesen mega universellen Zweck hatte. Mhm. Das war so ein Auto, für diejenigen, die das heute nicht mehr so drauf haben, so ein Polo-Steilheck hatte, keine Ahnung, jedes Dentallabor als Lieferfahrzeug oder also jede Firma hatte.
Gab es ja auch in allen Varianten, die fand ich immer cool als Polo Fox, den gab es in so einem hellgrün.
Ja, in so einem Uni-hellgrün, ne? So ein, stimmt. Ja, und dann,
das war die Sparvariante.
Dann gab es diese karierten Sitze da drin.
Ja, war echt cool.
Ja, schon toll. Und was hier auch drin ist, hat man auch nicht mehr drauf. Ich meine, wir haben ja über Peugeot vorhin gesprochen. Aufgemotzter Familienrenner, ungewöhnliches Tuning-Objekt. Und als Danielson von Peugeot zu haben. Aha, okay. Also, scheint also irgendwie ein Tuning zu sein. Danielson, voll die geile Felge drauf. Guck mal, Jens. Ist die geil, oder?
Das ist eine späte Dunlop-Felge.
Ja, geil, ne?
Stärkere Motoren, 265er mal 15 Reifen.
Ja, oh. Ja. Du, 60 war dann schon nieder Querschnitt.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich, ich sag dir jetzt.
80 wäre ja normal. Also,
ja.
Das wurde ja nicht 80 genannt, es hieß ja dann nur, was weiß ich, zum Beispiel 205 R15 war automatisch 80 dann, ne?
Verrückt.
Ja.
Verrückt. Ja, und dann hier auch so wirklich Exoten. Elegant, Delta Autotechnik macht aus dem Honda Civic einen Schönling. Und guck mal, welcher Honda Civic das noch war. Das war ja auch ein sehr seltenes Modell in Deutschland, da war es noch nicht so.
Das aber das auf dem Bild ist ein Akkord.
Wenn du das sagst, also hier steht Honda Civic.
Sag ich nochmal.
Ich würde sagen, es ist auch ein Civic. Oh.
Naja. Nee, es ist kein Civic. Garantiert nicht.
Tja, mir ist das, also von der Form her fand ich ihn auch besonders. Oder hier, kennst du auch noch den Tuner Postert. Hier, ja. Toyota Starlet von Postert.
Die kam aus Essen.
Ah, okay.
Postert Essen, die haben die ganzen Toyotas getunt und haben so Bodykits und Felgen hatten die immer. Immer Postert.
Ja, cool. Ja. Ja, cool. Und hier natürlich eine Fleischmann-Alpine. Alpine, Fleischmann. Hartke H3S mit 205 PS. Ja, schon cool. Also, damals ging das halt so richtig los mit Tuning. Und das war dann schon immer hart, ne? Also, das, wenn dann richtig. So mit von vorne bis hinten und Felgen. Ja, das war damals so das Ding. Und dann hast du auch gleich noch gesagt, okay, und Anlage muss da auch noch rein. Und hier ist auch noch für Jens was Schönes. Seltener Schwede, ein Volvo 345 R-Sport, heißt der optisch und technisch verfeinerte Kompakt-Volvo, Vertrieb Volvo-Händler. Guck mal, R-Sport, hier unten.
Ultra selten. Da gab jetzt ganz hart noch eine super Info, dafür gab es von Oettinger einen getunten Motor.
Oha, von Oettinger?
Ja, von Oettinger.
Okay.
Glaubt man nicht, ne?
Nee,
ja.
Nee, aber... Wenn du das sagst, glaubt man das.
Ist so, ne?
Ja, ist schon cool. Also, wenn ihr alte Autozeitungen habt, lest sie.
Da war letztens.
Oder packt sie in den Umschlag.
Packt sie in den Umschlag.
Genau. Da war letztens, was wolltest du sagen?
Nee, ist alles gut.
Also, weil das ist, wenn Jens so einen Satz anfängt, sagt er, ja, eigentlich bin ich ja da noch dran, das erzähle ich dann, wenn ich es gemacht habe. Ah, Tuning ist schon immer eigentlich ein Thema. Wie soll ich das sagen? Das hat ja immer polarisiert und wir sind ja heute froh, dass wir dann doch noch immer mal das ein oder andere Auto finden, was damals original umgebaut wurde und heute noch erhalten ist.
Genau.
Denn das ist das Besondere daran.
Ne? Genau.
Weil mittlerweile gibt es ja ganz viele Dinge wieder in Repro und selbst AMG-Bodykits und so werden ja im Grunde wieder produziert.
Genau.
So.
Genau.
Ah, hast du geguckt, was wir spielen, Jens?
Ja, ich weiß nicht.
Ich pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen mal hier das Runde. Das ist eigentlich ganz cool. Die sind von Pelikan.
Deutsche Autos.
Deutsche Autos. Quartett von Pelikan. Rund und dann mit so einem Kunststoffreifen. Das ist so ein richtiges Reiseset hier. Sehr geil. So, kann man das... du lässt mich als erstes ziehen, bitte. Muss man mal gucken, wie man das überhaupt machen kann. Weil man kann die Karten natürlich rund nicht so gut greifen. Aber... ich nehme mal irgendwas von hier, von hinten. Von hinten, von hinten. Oh ja, oh. Aber da, jetzt wird es mir darum gehen, Jens, guck nicht die Autos alle an. Jetzt wird es mir darum gehen, dass du auch wirklich das Modell und den Motor dabei errätst. Ich kann dir schon mal sagen, es ist eine Reiselimousine, so wird sie hier betitelt. Das ist auch geil, ne? Reiselimousine ist ja auch
wie
eine...
wie ist das Quartett? Deutsche Autos,
ne? Ja, deutsche Autos, genau.
Eine Reiselimousine?
Eine Reiselimousine.
Ist ein 7er BMW?
Ja.
Ja?
Wieso? Ja.
Und dann ist es ein 745i Turbo?
Nee, das wäre natürlich
sehr nett. Dann ist es ein 735i.
Nee, auch nicht.
732i.
Richtig.
Ja.
Und es gab es nicht auch 733?
Das war davor.
Genau.
Der 732i genau. Ist Facelift.
Genau. Ja. Das ist auch geil. Aber auch da, ne? Marktexistenz eines 732.
Zeig mal ein Bild.
Ja, wunderbar, in dem hellgrünen Metallic. Das ist auch so eine typische Farbe damals gewesen. Schön ohne rechten Außenspiegel. Eigentlich sehr geil.
732i, verrückt, ne?
Ja, total verrückt. Ach, weißt du, was ihn getriggert hat? Jetzt sehe ich das gerade.
Das Rückbild.
Das Rückbild ist genau das Auto von dem Quartett. Okay, na gut, dann musst du jetzt ziehen und ich muss raten.
Aber kannst du dich an 745i Turbo erinnern?
Ja.
Das war der 732 mit Turbomotor.
Ja, ja. Und der war doch auch, es war doch auch so, dass er als, wie hat man den immer genannt, Witschenmacher, oder?
Weiß ich nicht.
Doch, doch. Der war doch, glaube ich, auch nicht ganz so einfach.
Okay.
Okay.
Mal einen Tipp geben, ne?
Ja, bitte.
Soll ich dir leicht machen?
Ja.
Okay. Wenn Fische auf die Straße kommen.
Das ist ein Manta. Ist das ein oranger Manta B?
Nee.
Ein gelber Manta B?
Nein.
Ein silberner Manta B?
Nein. Ungewöhnliche Farbkombination, ehrlich gesagt.
Ein roter Manta B?
Auch nicht. Das ist halt schon sehr spät. Das ist
ein goldener?
Auch nicht.
Fuck! Die goldenen fand ich ehrlich, ganz ehrlich.
Ein Petrolgrün Metallic, dunkel.
Oh, das ist aber geil.
Und es ist ein GTE.
Oh, ist der schön.
Ein GTE, aber dann nicht mit schwarzer Haube, sondern mit dem alten Schriftzug an der Seite.
Oh, ist der schön.
Und das sieht aus wie, ich habe mir so einen verkauft, so ähnlich, das sind so diese Farbwelten wie der Kadett Winterfest.
Ja,
der war
stimmt.
Ja auch in so einem hellgrünen Metallic.
Ja, stimmt.
So, ne?
Total, er sieht total schön aus. Und er hat die ATS-Felge drauf. Diese 5-Speichen-Felge, wenn ich das richtig sehe.
Ja, hat die ATS-Felge
genau,
drauf.
Genau, genau. Aua, mein Rücken. Genau so, ne? Ist das eigentlich ein Auto, was du gar nicht mehr findest, weil die ja alle dann verbastelt wurden. Und ich werde nie vergessen.
Und das sind ja auch so Zeitgeist-Lackierungen. Das ist das Erste, was der nach 10 Jahren verloren hat, die Farbe.
Ja, genau.
Wurde dann direkt in einer anderen Farbe lackiert.
Ja, genau. Und das in der Zeit, wo du deinem Kumpel, der beim Lackierer gearbeitet hat gesagt hast, pass auf, komm, Digga, am Wochenende hier, ich besorg den Lack und du 500 Mark und lackierst mir den, okay? Ich baue auch alles ab oder wir kleben das ab, mal gucken. Ja, super cool. Und ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, ich weiß nicht, Jens, ob du jemals so ein Auto mal gefahren bist, aber so ein 110 PS GTE, ne?
Riecht ja nichts.
Der fährt so toll. Und der klingt geil. Wenn du, das haben wir damals gemacht beim GTE, in den Luftfilterkasten unten so ein Loch reingebohrt. Ne? Und dann hast du dieses ganz harte Ansauggeräusch gehabt. Oh, hat er gleich 30 PS mehr gehabt, ich schwöre. So cool. Oh Mann, ey. Ja, sag so ein Opel GTE, oh, so ein Kadett C oder auch ein Manta. Das ist schwer, das Scheiße zu finden. Viel zu selten hier übrigens, Jens. aber ja, im Spitzenzustand. Es ist übrigens in Spanien was Geiles zu verkaufen, das vielleicht nochmal als letztes, den zeige ich dir mal. Sehr, sehr geil. Ich habe dir ja schon oft gesagt, dass es in Spanien immer so eine Rallye-Tradition gibt und ab und zu da mal Autos verkauft werden, die sehr spannend, interessant sind. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich den hier... Ja, hier ist er. Oh, der ist nicht kacke. Guck mal. Oh, KDC Rallye. Und natürlich so mit den typischen Verbreiterungen und so. Aber der ist nicht schlecht gemacht, der Wagen. Der ist tatsächlich noch gut in seiner Art und Weise. So mit originaler Armaturenbrett, aber natürlich Hartsitze und Käfig und allem drum und dran. Und hier auch schön gemachten Motor. Mhm. Nicht zu modern. Wir sind ja dann auch alle immer eine Stufe zu modern geworden. Dann, ne? Und aber kostet auch Geld. Wollen 31.000 Euro dafür haben. Ja, also... Ist sicherlich nur was für jemanden, der damit dann auch tatsächlich Rallye fahren will. Ne? Ja. Und das, ehrlich, weiß ich nicht. Also in Deutschland gibt es den Markt auch, glaube ich. Aber in Spanien für diese Rallyes, die da ja wirklich Tradition haben. Und ich habe das ja dieses Jahr erlebt. Das war wirklich cool. Da werden die ganzen Strecken, werden alle abgesperrt. Die sind ziemlich groß. Und dann wird gesagt, wo du stehen darfst. Also da sind bestimmte Bereiche, da kannst du dann hinfahren, kannst dann dahin marschieren und kannst gucken. Und das ist dann über ein größeres Gebiet und die ballern da richtig, ne? Also da willst du auch nicht mitfahren, glaube ich, weil da sind ja überall Bäume und also, da darf auch nichts passieren, weil ich weiß nicht, also ich finde das immer so Makulatur, wenn du so ein altes Auto hast mit einem eingeschweißten Käfig da drin, dann Baum bewegt sich gar nicht und er lacht auch, wenn du mit 100 angeflogen kommst.
Das ist richtig. Ich lache jetzt auch.
Weil wir Feierabend machen.
Ja, weil Feierabend draußen regnet es wie die Sau, ist wohl egal.
Ja, das war das Rauschen, was ihr gehört habt im Hintergrund. Jens hat das Tor leicht offen und draußen fahren die Autos lang und fahren durch die nasse, über die nasse Straße. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.